Also niemand hat das vollständige Bild der Organisation, jeder hat sein Teilbild und die stimmen logischerweise nicht überein, aber in der unterschiedlichen Interpretation, weshalb man da nun zusammenarbeitet und wo es hingehen soll, können sich eben auch sehr, sehr viele Konflikte entzünden. Also ein Großteil der Probleme liegt darin, dass es eben gewachsene Strukturen gibt, an die man sich nicht rantraut oder die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht angefasst werden und die Mitarbeitenden dann die daraus resultierenden Konflikte irgendwie aushalten müssen. Im Konflikt wird jegliche Kommunikation als Konfliktkommunikation gedeutet. Wenn wir das jetzt auf unseren Arbeitsalltag oder einfache, kleinere Konflikte übertragen, heißt das natürlich, Lösungen auf der Sachebene kriege ich dann am besten hin, wenn ich auf der Beziehungsebene im Miteinander erstmal eine grundsätzliche Akzeptanz mit dem anderen aufbauen kann. So, ne? Aber wenn ich den in Frage stelle und sage, du machst immer oder du bist nie und überhaupt und jenes und dieses, dann wehrt sich halt die ganze Person und dann werde ich meinen Sachinhalt auch niemals in irgendeiner Form da verhandeln können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn und heute haben wir einen alten Bekannten zu Gast, Dr. Thomas Bachmann. Vielleicht erinnert ihr euch, vor Weihnachten haben wir mit ihm darüber gesprochen, wie wir im privaten Umfeld besser streiten können. Und falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann kann ich dir dringend empfehlen, diese zuerst zu hören und dann wieder zu dieser Folge zurückzukommen. Heute sprechen wir nämlich explizit über Konflikte am Arbeitsplatz. Wir alle kennen sie. Spannungen im Team, Streit mit Kollegen oder schwierige Gespräche mit Vorgesetzten. Und die können den Joballtag so richtig doll belasten. Auch wenn Konflikte manchmal sehr anstrengend sein können, sie sind unvermeidbar. Und das ist gut so, denn Konflikte, wenn sie gut gemanagt werden, können zu besseren Entscheidungen, zu stärkeren Teams und zu persönlichem Wachstum führen. Doch wie gehen wir Konflikte richtig an? Wie können wir Konflikte frühzeitig erkennen und konstruktiv lösen? Antworten hat Dr. Thomas Bachmann. Er ist Psychologe, Coach, Dozent und er forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin zu Gruppendynamik und zu Konflikten. In unserem Gespräch haben wir gesprochen über die häufigsten Ursachen und Brandbeschleuniger von Konflikten am Arbeitsplatz und wie wir eskalierende Konflikte frühzeitig erkennen können. Im weiteren Verlauf erfährst du dann, wie wir Konflikte im Arbeitskontext ansprechen und auch lösen können und wie wir mit schwierigen Arbeitskollegen richtig umgehen können. Wenn ihr Konflikte zukünftig also gut managen möchtet, dann bleibt jetzt am besten dran.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Thomas, so schnell sehen wir uns wieder.
Ja, das ist sehr schön, im neuen Jahr.
Und du bist frisch erholt aus dem Urlaub.
So ist es.
Braun gebrannt, die Sonne hat geschienen.
Ja.
Und jetzt im eiskalten Berlin.
Ist schon eine Umstellung.
Wann geht's wieder in die Sonne oder?
In 3 Wochen.
Sag doch den Zuhörer und Zuhörerinnen, wo ist dein Zufluchtsort?
Sehr ungerne, weil ein echter Zufluchtsort soll ja auch ein bisschen geheim bleiben. Aber auf jeden Fall da, wo die Sonne scheint, in Europa im Winter und da gibt's nicht so viele Orte.
Das stimmt. Okay, dann lassen wir es ein bisschen geheimnisvoll. Wie oft bist du im Jahr da ungefähr? Alle 4 Wochen, alle 5 Wochen?
Ja, so oft ich kann.
Ja, schön. Das ist ja mein großes Ziel, noch irgendwo auch so einen Zufluchtsort zu haben.
Ja. Unbedingt, ja.
Dann sehe ich auch so frisch erholt aus wie du hier in unserem Gespräch. Thomas, wir haben im letzten Gespräch darüber gesprochen, wie wir privat besser streiten können. Da ging es auch primär um Weihnachten, wenn die ganze Familie zusammenkommt, hohe Erwartungshaltung ist. Heute wollen wir ja primär über Konflikte am Arbeitsplatz sprechen. Kommt gar nicht so selten vor, Konflikte am Arbeitsplatz, oder? Wie ist deine Erfahrung?
Naja, das ist genau das Gegenteil von selten. Ich glaube, es gibt niemanden, der irgendwie im Arbeitsleben steckt, der nicht schon mit Konflikten zu tun hatte oder Teil von Konflikten geworden ist oder unter Konflikten gelitten hat oder wegen eines Konflikts auch seinen Arbeitsplatz gewechselt hat. Also ich glaube, da ist jeder mit konfrontiert auf die eine oder andere Art.
Also der Wunsch nach einem konfliktfreien Raum ist völlig utopisch auf der Arbeit.
Absolut, ja. Also es gibt es praktisch nicht. Es gibt vielleicht mal Phasen, wo weniger Konflikte sind oder wo man sie nicht spürt. Aber Organisationen, wozu wir eben Institutionen, Unternehmungen, Firmen aller Art, also wir subsumieren das unter dem Begriff Organisationen. Und Organisationen sind eben soziale Systeme, in denen Konflikte Alltag sind. Ja, da gibt's zahlreiche Konfliktquellen, die man auch nicht ausschalten kann. Die sind einfach da. Das fängt an bei der Organisationsstruktur, wem berichte ich, ist die Struktur eindeutig und klar, gibt es irgendwie doppelte oder unklare Zuständigkeiten und sowas alles. Das sind schon die ersten Konfliktquellen, die entstehen.
Würdest du sagen, Hierarchien sind da eher vorteilhaft oder eher kontraproduktiv bei diesen Konfliktquellen?
Na, das ist wieder ein ganz großes Thema, was wir als agile Transformation bezeichnen. Natürlich Organisationen versuchen, Hierarchien abzubauen oder ohne Hierarchien zu arbeiten, zumindest ohne formale Hierarchien. Die Hierarchie hat schon auch die Funktion, Konflikte zu regulieren oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, hat dann wieder andere Nachteile. Also das ist kompliziert, da können wir vielleicht nachher nochmal einen Schwenker hinmachen, sonst kommen wir jetzt.
Aber mit Strukturen meinst du eher, dass vorgefertigte Regeln, Strukturen?
Ja, Strukturen meine ich, also ja, Hierarchien, genauso der Aufbau der Organisation, was man die Aufbauorganisation nennt, ne? Also welche Ebenen gibt es, welche Abteilungen, Bereiche, Teilbereiche, ne? Also das nennt man die Organisationsstruktur. Letztendlich, zu welchem Team gehöre ich, zu welcher Abteilung gehört das Team, wer ist die Führungskraft, an wen wiederum berichtet die Führungskraft und so weiter, ne? Das ist die Aufbauorganisation. Und die ist ja selten so klar hierarchisch, wie wir das irgendwie kennen. Ja, irgendwie drei Teams, drei Teamleiter. Und dann irgendwie ein Chef oder eine Chefin und dann hat man ein kleines Unternehmen zusammen, sondern typischerweise sind da schon oft strukturelle Kompromisse aus irgendwelchen Gründen, dass vielleicht nicht ganz klar ist, wer gehört wohin oder an wen muss ich eigentlich berichten. Oder manche Mitarbeitenden haben mehrere Führungskräfte, weil da sitzt noch einer in London und einer in Berlin und einer ist fachlich Führungskraft, der andere disziplinarisch und all solche strukturellen Themen sind schon mal Konfliktquellen.
Oder es gibt sogar eine Schattenhierarchie, habe ich mal von einem Organisationspsychologen gehört. Genau. Die sich ja dann bilden, wenn es gar keine Hierarchie gibt, sondern dann eher so eine informale Hierarchie, die ja noch schwieriger dann zu durchschauen ist, wenn das eher so im Hintergrund alles passiert.
Okay. Das ist die nächste typische Konfliktquelle, dass die, wie wir sagen dann, dass die formale Organisation nicht mit der informellen, also die Formalstruktur nicht mit der informellen Struktur übereinstimmt. Oder die stimmt natürlich nie überein, aber dass die Abweichung so stark ist, also ganz typisch wäre, es gibt eine Führungskraft, aber in der informellen Struktur sind vielleicht einzelne Teammitglieder viel stärker in der informellen Führung. Wir sind da mehr akzeptiert im Team oder vielleicht auch kompetenter in bestimmten Bereichen oder besser vernetzt in der Organisation. Na, so dass sozusagen plötzlich eine informelle Führung entsteht, die nicht mit der formalen Führung übereinstimmt. Und das ist auch eine ganz typische Konfliktquelle, weil die Leute natürlich merken, naja, das, was hier als Organisation uns präsentiert wird, hat mit unserer Realität, wie wir uns erleben und wie wir zusammenarbeiten, eigentlich gar nichts zu tun.
Okay, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Strukturen, die Aufbauorganisation, die zu Konflikten führen kann. Gibt es noch andere Konfliktquellen?
Ganz zahlreiche. Na, das nächste wäre dann die Prozesse, die Abläufe, also was man dann Ablauforganisation nennt oder die Prozesse. Man muss sich vorstellen, wenn nur ein einziger Mensch alle Prozesse machen würde, gäbe es weniger Konflikte, ne? Also ich kaufe das Material ein, ich entwerfe ein Produkt, ich nähe das irgendwie zusammen oder baue und dann verkaufe ich es wieder. Das heißt, es gäbe keine Schnittstellen, ne? So, aber eine Organisation zeichnet sich eben dadurch aus, dass natürlich sehr viel komplexer ist und es ganz viele Schnittstellen gibt, ne? Das heißt, irgendwo wird der Prozess immer an die nächste Person oder das nächste Team, die nächste Abteilung übergeben. Und typischerweise sind dann Schnittstellenkonflikte, weil die einen sagen, naja, so wie ihr das macht, können wir damit nichts anfangen. Oder die Übergabe klappt nicht oder die Erwartungen sind unterschiedlich. Das heißt also, wie die Prozesse gelebt werden und wie sie dann durch die Organisation durchgereicht werden, ist eine weitere Quelle von Konflikten. Ja, so wo also plötzlich eben nebeneinander angeordnete Teams dann miteinander Schwierigkeiten kriegen, was dann wieder die Führungskräfte regeln müssen und so weiter und so weiter. Weitere Quelle sind natürlich die Personen, also die Organisationsmitglieder.
Die wir uns leider nicht aussuchen können in Organisationen,
wie damit
in
der fängt's Familie. An, ja. Und alle gucken natürlich ganz unterschiedlich auf die Organisation drauf. Das heißt, der Sinn und Zweck der Organisation, weshalb man etwas macht, in welche Richtung man geht, ist natürlich aus jeder Perspektive eine andere, ne? Also eine Mitarbeitende guckt ganz anders auf die gleiche Sache als eine Führungskraft. Und jemand aus dem Top-Management guckt wiederum anders auf die Organisation als die Führungskräfte, die vielleicht im mittleren Management sind. Das heißt, es gibt eine starke Perspektivabhängigkeit und die führt natürlich auch zu Konflikten, weil jeder natürlich, also niemand hat das vollständige Bild der Organisation, jeder hat sein Teilbild und die stimmen logischerweise nicht überein. Und aber in der unterschiedlichen Interpretation, weshalb man da nun zusammenarbeitet und wo es hingehen soll, können sich eben auch sehr, sehr viele Konflikte entzünden.
Okay, das heißt, wir haben die Struktur, wir haben die Prozesse, wir haben die Menschen. Es gibt wahrscheinlich noch ein, zwei weitere Quellen, aber, und das muss man dazu sagen, es gibt ja dann auch noch Brandbeschleuniger, also die dann nochmal diese Konflikte noch mehr anfeuern und unterstützen. Welche wären das zum Beispiel?
Naja, typischerweise Krisensituationen, Situationen, wo es eben wirtschaftlich nicht so gut läuft, Umbruchssituationen, Veränderungen. Man muss davon ausgehen, dass in einer Organisation immer Ressourcenknappheit herrscht, also es ist nie genug da. Mir hat mal ein Betriebswirtschaftler das sehr schön erklärt. Man muss sich das vorstellen wie eine Decke, die zu kurz ist. Irgendein Körperteil guckt immer raus, wenn man schlafen will. Ja. Und so ist es eben auch in der Organisation. Das heißt, wo investiere ich? Was wird gestärkt? Welche Mittel wohin? Wie viel Geld wird gezahlt? Etc. etc. sind natürlich immer Fragen von Ressourcenverteilung und Ressourcenoptimierung. Und das ist natürlich eine Dauerquelle für Konflikten. Und wenn die Zeiten härter sind, ist was nicht so gut läuft, dann sind natürlich all die Konfliktquellen nochmal viel intensiver und sprudeln dann nach oben, was man in guten Zeiten irgendwie abfedern kann und sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, kriegen wir schon irgendwie hin. Natürlich, wenn je mehr Druck da ist, umso stärker können die Konflikte dann nach oben kommen. Ja? Die werden ja so rausgedrückt. So.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass digitale Kommunikation auch so ein Brandbeschleuniger sein kann, also E-Mails. Oder gehen wir auf die Privaten auch, ne? WhatsApp, teilweise ist das ja in Unternehmen sogar ja auch gang und gäbe, dass über WhatsApp miteinander kommuniziert wird. Da habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass dann doch die ein oder anderen Zeilen doch anders verstanden werden können. Ja. Wie siehst du das als erfahrener Konfliktforscher? Virtuelle Kommunikation hat es nicht einfacher gemacht, oder? Die Konflikte.
Naja, die hat natürlich den Vorteil, dass es schnell geht und man immer erreichbar ist. Gleichzeitig sind die Leute auch genervt, ne, weil sie auf zig Kanälen angefunkt werden. Da haben die Slack und Teams und noch irgendwelche Chats, WhatsApp und E-Mails und jede Menge Meetings. Also es gibt viele, viele Kommunikationskanäle. Und ja, wie du es schon richtig gesagt hast, die schriftliche Kommunikation ist eben immer mehrdeutig, weil eben ein paar Kanäle fehlen. Also der nonverbale Kanal, der Tonfall, der Kontext. Sagen wir mal, sehr interpretationsreich. Und wenn da eben mehr als nur Informationen transportiert wird, wenn man also irgendwie versucht, eine Meinung, ein Feedback zu geben, ein schwieriges Thema anzusprechen, dann eskaliert das halt schnell und erfahrungsgemäß schneller und auch, sagen wir mal, schwieriger wieder zu glätten oder schwieriger wieder zu beschwichtigen, als man es in der gleichen Situation in der direkten Kommunikation. Da kann man eben schnell mal wieder was richtigstellen und mal jemanden zublinzeln oder auf die Schulter klopfen oder irgendeiner Form wieder auch eine persönliche Geste, die eben bei einer schriftlichen Kommunikation so schnell gar nicht geht oder dann noch extra missverstanden wird, auch wenn ich noch so viele Emojis benutze. Das heißt, das ist natürlich auch immer eine Quelle, um Konflikte nochmal anzuheizen oder schneller ablaufen zu lassen.
Und weil wir uns ja auch keine Zeit dafür nehmen. Ne? Ich war mal, vor meiner Selbstständigkeit habe ich an verschiedenen Unternehmen gearbeitet und ich weiß noch, dass von meiner damaligen Führungskraft wurde ich gefragt, wieso ich so lange über eine E-Mail immer wieder drüber schaue, weil ich immer wieder schaue, sind die Formulierungen gut, habe ich alles richtig geschrieben. Ja. Und er hatte mir zu verstehen gegeben, dass er einfach in die Tasten haut und es einfach rausschickt und so. Und dann dachte ich immer so, ja, aber das ist ja dann Prozess, wo man einfach was drauf lostippt und erst im Nachgang denkt, oh ja, man hätte es auch anders verstehen können.
Ja. Wobei E-Mail da schon fast schon wieder zu den deeskalierenden Kanälen gehört. Also noch schlimmer sind halt die Chats, ne, wo ich ja noch schneller antworte, wo ich ja auch sehe, ah, der andere ist online oder jetzt tippt er oder sie auch oder sieht, dass ich tippe. Das heißt, das Tempo noch mal höher und die Reaktionsgeschwindigkeit schneller. Deshalb denkt man da auch noch mal weniger darüber nach, sowohl in der Interpretation der Nachricht als auch in der, was die eigene Antwort betrifft. E-Mail verlangsamt schon mal noch mal ein Stückchen mehr, weil ich eben nicht sofort sehe, hat das gelesen oder schreibt sie gerade. Insofern macht das noch mal langsamer. Also ja, sehr gut, wenn du da deine E-Mails sorgfältig überlegst und bei schwierigen Sachen, die vielleicht auch einen halben Tag Zeit lässt oder einen Tag, dann ist das auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung, Konflikte nicht noch mehr aufkommen zu lassen.
Wir wollen ja gleich darüber sprechen, was wir machen können, wenn Konflikte völlig eskalieren. Aber hast du so eine Idee, weil das ist ja beim Thema Stress, gibt es ja auch so Frühwarnzeichen. Also wenn bei uns Stress im Alltag ist, merken wir, wenn der Körper auf einmal, wenn wir Bauchschmerzen bekommen oder Kopfschmerzen bekommen, das sind ja so Art Frühwarnzeichen. Gibt es das auch bei Konflikten, dass es so Frühwarnzeichen eigentlich schon gibt, wo wir sehen, wenn wir uns jetzt nicht die Zeit nehmen, wenn wir uns jetzt nicht irgendwie darum kümmern, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, in ein paar Tagen, kann es eskalieren? Ja. Gibt es da so welche, die du uns mal nennen kannst, woran wir sehen, da brodelt schon so der Konflikt?
Naja, das ist eigentlich sehr gut erforscht. Da kann ich, habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon auf Friedrich Glasl verweisen, den österreichischen Organisationspsychologen und Konfliktforscher, der in seinem Modell der Eskalation von Konflikten, dieses neunstufige Modell, was glaube ich inzwischen auch viele kennen, sehr schön beschrieben hat, ne, wie der Konflikt beginnt und sich dann nach und nach entwickelt. Und die erste Phase ist eben dann die, ich glaube, die heißt die Phase der Debatte. Das heißt, man beginnt sozusagen erste Unterschiede zu bemerken mit seinem Konfliktpartner, was die Argumentation betrifft, was so grundsätzliche Einstellungen. Man fängt an, okay, hier ist so eine gewisse Unüberbrückbarkeit zu spüren, so wir liegen so weit auseinander, man merkt, dass der Umgang miteinander verkrampft sich ein Stückchen, man ist so ein bisschen unentspannt schon, ja, also es gibt so erste Signale, wo man merkt, naja, okay, jetzt hier an der Stelle könnte es jetzt irgendwie schwierig werden, ja, also man ist noch im Debattieren, ja, aber man merkt schon ein Stückchen, okay, es fühlt sich eigentlich schon nicht mehr so richtig gut an, ja, man merkt eine Spannung und das ist eigentlich schon das erste Signal. So, und dann kommt man ja durch die verschiedenen Konfliktphasen, wo man dann eben weitermacht und nicht klärt, ja. Und dann gibt's wieder andere Anzeichen, wo man natürlich an sich selbst emotionale Reaktionen bemerkt. Ja, man merkt, wie Ärger hochkommt, Wut hochkommt, Hilflosigkeit dem einen oder anderen. Man merkt vielleicht ein Zittern oder ein Erröten oder die Lippen fangen an zu flattern und so. Ne? Also es gibt so Aufregungs- und Konfliktsignale, die sind aber bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich. Ja, nicht alle können cool bleiben oder manche wirken sehr cool, aber der Blutdruck geht innerlich hoch. Ja, also das sind so die emotionalen Reaktionen. Und dann gibt's eine nächste Stufe, wo man merkt, und das ist ja ganz interessant, wo sich auch durch das Konflikterleben auch biochemisch in unserem Körper was ändert. Ja, also typischerweise sind wir ja, wenn wir mit jemandem gut in Kontakt sind, eher mit positiven Hormonen, also Dopamin oder mit Oxytocin angereichert. Das ist also das Bindungshormon und die Glückshormone, ja, und fühlen uns in der Begegnung mit jemandem dann eben auch entsprechend gut. Und in Konfliktsituationen ändert sich die Hormonlage auch und wir sind dann eben mit Adrenalin, also mit Stresshormonen und die machen eben, dass auch sich das Bild vom anderen ändert. Das heißt, die gleiche Person ist praktisch nicht mehr so, wie wir sie normalerweise wahrnehmen. Ja, wir empfinden dann bestimmte Dinge als unangenehm, was die Person macht oder wie sie spricht. Oder finden Sachen irgendwie eklig oder unangenehm, wenn der schon wieder schon reinkommt, wieder schon spricht. Also man merkt irgendwie, die Wahrnehmung vom anderen ändert sich so Schritt für Schritt im Konflikt, ja. So, und Dinge, die man eigentlich ganz normal fand oder vielleicht auch gut fand, sind plötzlich abstoßend oder werden negativ wahrgenommen, ja. Sehr schön in dem Zusammenhang der Klassiker, der wunderbare Film Der Rosenkrieg mit Michael Douglas und Kathleen Turner, ist so ein 90er Jahre Hollywood-Film über einen Scheidungskrieg zwischen einem amerikanischen Ehepaar und da ist eben sehr schön, der ist eben sehr schön entlang dieser neuen Eskalationsstufen nach Glasl praktisch das Drehbuch ist dieser Stufen ist dieser ist der Film ist für den Film und da sieht man diese Phasen sehr schön, wie eben dass die eigentliche Liebesbeziehung sich dann eben auch in sehr sozusagen man sich also abgestoßen fühlt vom anderen, ne? Aber eben bedingt durch den eskalierten Konflikt. So, das sind dann eben sehr starke Konfliktsignale, wo man merkt, also jetzt Moment eigentlich, was passiert da eigentlich mit mir? Jetzt müsste ich mal auf die Bremse treten und mir mal vielleicht Unterstützung holen oder vielleicht mal reflektieren. Weil sich, wenn sich eben gerade so emotional viel ändert, das eben ein starker Hinweis darauf ist, dass man eben logischerweise jetzt in einem Konfliktmodus ist, der meistens nicht gut ausgeht.
Und das Schlimmste ist immer runterzuschlucken, unter den Teppich zu kehren, weil dann irgendwann es ja eskaliert, ne? Und dann ist meistens geht es nicht gut aus, ja. Außer man hat professionelle Unterstützung oder man ist interessiert, da sprechen wir ja gleich darüber. Das heißt, in jedem Fall sich diese Zeit nehmen und wenn man schon merkt, ich glaube, das war ab Phase 3, 4, ne, wo man noch intervenieren kann und irgendwann gibt's keine Win-Win-Situation mehr, sondern nur noch Win-Lose, also irgendeine Partei wird leider dann verlieren, weil es einfach sich zu sehr eskaliert hat. Das heißt, früh sich die Zeit nehmen, miteinander sprechen, um diesen großen Konflikt zu vermeiden.
Genau, also das Geheimnis im guten Umgang mit Konflikten liegt natürlich in der Prävention. Und gleichzeitig sagen aber auch bestimmte Autoren oder Menschen, die sich mit Konflikten befassen, dass es natürlich auch Sinn macht, Konflikte bis zu einem gewissen Grade auch natürlich zu befördern und zu schüren, weil letztendlich, das hatten wir ja auch schon, der Konflikt ja auch die Möglichkeit gibt, dass was Neues entstehen kann. Ne? Also ich muss halt eine gute Lösung finden zwischen, welche Konflikte vermeide ich und gehe ich gar nicht erst ein, welche kann ich frühzeitig klären, dass sie nicht eskalieren, welche muss ich vielleicht aber auch ein Stückchen voranbringen, um was zu erreichen. Natürlich immer wissend, bin ich noch in einer Win-Win-Situation oder steuere ich dann langsam auf die Lose-Lose-Situation zu und dann spätestens dann wird es ja dann schwierig. Ja, also das ist sozusagen, da gibt es nicht so ein einfaches Konflikt, ist gut oder schlecht oder wir müssen die unbedingt verhindern, sondern ich brauche eigentlich ein gutes Bewusstsein für mich und mein Umfeld, wie ich mit dem Konflikt umgehe, sodass ich eben doch auch andere Ziele, eigene Ziele auch erreichen kann. Ja.
Jetzt hast du Prävention angesprochen und da habe ich was Spannendes im Internet gefunden. Und zwar wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, dass diese eigene Perspektive, die eigene Wahrnehmung nicht die einzig mögliche ist. Und das fand ich total spannend, dass es eine Studie gab, bei der die Teilnehmenden Happy Birthday klopfen sollten, diese Melodie. Und andere Menschen sollten diese Melodie dann erkennen. Und dann wurden die Befragten, die geklopft haben, die wurden gefragt, was denkt ihr denn, wie sicher sind die anderen? Also was denkt ihr, werden die es erkennen oder nicht? Und die waren sich alle sicher, dass 50% der Leute, der anderen, Happy Birthday erkennen würden, weil das ist doch so eine bekannte Melodie und wir klopfen das so gut, die müssen das schon alle wissen. Und am Ende waren es nur 2,5% der Teilnehmenden, die Melodie Happy Birthday überhaupt erkannt haben. Also da fand ich wunderschön dieses, nur weil es für uns klar ist und wir denken, wie können denn die anderen nicht Happy Birthday erkennen? Das ist doch, ne, ist doch total einfach und. Ja. Aber es ist eben eine andere Perspektive, eine andere Wahrheit. Und sich das immer mal wieder bewusst machen, nur wenn es für uns klar ist, muss es nicht für andere klar sein.
Genau. Und das ist ja sozusagen die Quelle jeglicher Konflikte, weil wir ja zwangsläufig jeder, um sozusagen mal auf die theoretischen Grundlagen dazu kommen, jeder natürlich in seiner eigenen Welt lebt, also sich seine Realität konstruiert aus den Daten, die er von der Umwelt bekommt. Und da gehört eben das gesprochene Wort oder das gehörte Lied oder wie auch immer genauso dazu. Ne? Damit konstruiere ich mir meine Realität und die ist zwangsläufig eine andere als die Realität anderer Menschen. Am schönsten sieht man das an diesem das Buch war viel besser als der Filmeffekt. Das kennt, glaube ich, jeder, der mal im Kino war und sich eine Literaturverfilmung angeguckt hat. Und 98% der Menschen gehen aus dem Kino raus und sagen, das Buch war viel besser als der Film.
War bei mir so beim letzten Mal bei Netflix, Achtsam Morden. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Serie dir angeschaut hast. Nee. Ganz viel weggelassen aus dem Buch. Die Charaktere sehen ganz anders aus als dieses Buch.
Das ist schön, vor allem die Charaktere, dass sie anders aussehen. Ne?
Als man sich, ja, aber als man
da sieht man es so schön. Ne? Also man liest das Buch und entwickelt seine Vorstellungswelt. Na? Und dann trifft man im Film auf die Vorstellungswelt des Regisseurs oder der Drehbuchschreiberin. Na, das ist halt eine andere Vorstellungswelt und die ist zwangsläufig, muss die anders sein. Deshalb ist es also eigentlich absolut trivial, der Film muss immer schlechter sein als das Buch. Ne? Manchmal gibt es vielleicht einen Treffer, dass es dann vielleicht doch besser ist, aber der Normalfall ist andersrum.
Ich fand davon, wenn wir jetzt dabei sind, aber du bist ein Filmexperte, glaube ich. Du hast, glaube ich, beim letzten Podcast
Experte nicht, aber ich mag Filme.
Stieg Larsson, die Reihe, die fand ich gut verfilmt zum Beispiel. Also da muss ich sagen, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, aber es war schon sehr nah an dem und fand, die haben das super gut umgesetzt. Also die schwedische Variante, nicht die Hollywood-Variante, sondern die schwedische Variante von Stieg Larsson. Mhm. Die Reihe, die fand ich schon ganz gut umgesetzt.
Na, manchmal ist man halt näher dran, ne? Aber der Effekt bleibt. Ne? So, und nun muss man sich das vorstellen, auf komplexe Alltagssituationen, im Arbeitsprozess, im Team, in Führungssituationen, Entscheidungssituationen der Organisation, da gucken natürlich auch alle anders drauf, logischerweise. Ne? Niemals haben zwei Menschen da die gleiche Sichtweise oder anders gesagt, eine Sache sieht aus zwei verschiedenen Perspektiven niemals gleich aus. Kann man mit jedem Gegenstand hier im Raum uns angucken, wenn wir aus zwei Perspektiven gucken, sieht es anders aus. Ja? So, und das ist natürlich die Kernkonfliktquelle, logischerweise. Ja? Und jetzt ist natürlich die Kunst der Kommunikation. Wie schaffe ich es, dass diese beiden Perspektiven kommuniziert werden und dann eine gemeinsame Perspektive ergeben? So. Und da hängt aber viel dran: unser Selbstwert, Karriereansprüche, Kränkungen, die wir mal erfahren haben. Irgendeiner hat mal was Blödes gesagt und jetzt vertraue ich dem nicht mehr, etc. etc. Das heißt, sich auf andere Perspektiven einzulassen, ist eben nicht nur eine sachliche oder Wahrnehmungsaufgabe, sondern da hängt eben auch viel von uns selbst mit dran. ja, sich also auf eine andere Perspektive einzulassen, überhaupt eine andere Meinung zu hören, etc., sind wir ja wieder bei großen gesellschaftlichen Themen. So, und insofern ist das viel, viel Arbeit. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, da kommen wir ja sicher auch noch drauf. Aber letztendlich beginnen da die Konflikte, die wir miteinander haben.
Auf die Möglichkeiten kommen wir gleich, aber lasst uns bei der Prävention noch kurz bleiben. Gibt es noch andere Wege, die ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin oder eben auch als Führungskraft machen kann, damit wir versuchen, die Konflikte nur so eskalieren zu lassen, dass gute neue Ideen entstehen, aber eben nicht, dass Menschen das Unternehmen verlassen müssen, dass es Disharmonie gibt und wir gar nicht mehr miteinander arbeiten können. Fällt dir noch was ein, was wir da machen können?
Ja, zahlreich. Ne? Also vielleicht so zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, wie baue ich die Organisation? Ja, also welche Strukturen führe ich ein? Bin ich auch bereit, die Strukturen immer wieder zu überdenken und zu verändern? Also ein Großteil der Probleme liegt darin, dass es eben gewachsene Strukturen gibt, an die man sich nicht rantraut oder die aus irgendwelchen anderen Gründen nicht angefasst werden und die Mitarbeitenden dann die daraus resultierenden Konflikte irgendwie aushalten müssen. Ja, das ist so ein großes Thema.
Hat ja auch mit Machtverlieren dann zu tun, ne? Dass manche nicht ihre Rechte, ihren Status aufgeben wollen. Ne?
Sowas, aber auch manchmal ganz simple Gründe, weil das eben der Ursprungsstandort ist, wo die Firma mal gegründet wurde, den will man nicht aufgeben, obwohl er eigentlich schon nicht mehr, was auch immer, wirtschaftlich ist. Ne? Das können also politische, machtpolitische oder auch einfach Ressourcengründe sein oder vieles andere. Ja? So, dann ist natürlich ein Großteil, sind Prozesse klar, sind die gut beschrieben, haben die alle verstanden, passen die auch zu den Arbeitsweisen, Bedürfnissen und Kompetenzen der Menschen, die da in verschiedenen Rollen in den Prozessen natürlich ihre Arbeit verrichten. Also auch da ist viel Konfliktprävention möglich, indem man es einfach gut macht. Und dann das Kernthema ist natürlich Führung, Führungskräfte. Oder sagen wir mal vielleicht mal so rumgedacht, wenn wir sehen, wie viele Konfliktquellen so eine Organisation in sich birgt, muss es irgendwo Menschen geben, die mit diesen Konflikten umgehen und die dann auch entscheiden. Ein Konflikt heißt ja, es muss irgendwas entschieden werden. Es gibt gegensätzliche Positionen, also brauche ich an der Stelle eine Entscheidung. Und die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, ist eben die Aufgabe oder die Kernaufgabe von Führungskräften. So, und damit ist die Funktion der Führung, das müssen nicht immer Führungskräfte in Form von Personen sein, es kann auch anders geführt werden, können auch Teams, können sich auch selber führen, etc. Aber diese Führungsfunktion muss eben gestärkt sein und muss funktionieren, damit eben Entscheidungen getroffen werden, weil sie sonst in Form von nicht entschiedenen Konflikten eben weiter schwelen. Mhm. Ja, und wie da die Führungsarbeit verrichtet wird, welches Bewusstsein da auch da ist, Konflikte zu erkennen und zu lösen, ist ganz maßgeblich alles Präventionsarbeit letztendlich.
Ja, also. Ich höre raus, es ist auf der einen Seite sehr viel Zeit sich nehmen, auf der anderen Seite auch viel Kommunikation. Würdest du sagen, weil viele sagen dann immer, es kann auch manchmal zu viel Kommunikation sein, lieber zu viel Kommunikation als zu wenig, weil wir eher immer tendenziell zu wenig Kommunikation und wenig Informationen teilen tendieren, dass wenn wir mal ein bisschen mehr informieren und kommunizieren, das halb so schlimm ist?
Genau, also man kann eigentlich nicht zu viel kommunizieren, das ist gar nicht das Problem, aber es gibt, glaube ich, sehr viele Kommunikationsformate, wo die Kommunikation nicht als wertvoll erlebt wird, also wo
zum Beispiel,
zähe Informationsveranstaltungen, langweilige Meetings mit stundenlanger Musik von vorne, also sprich Chef oder Chefin redet und alle warten, bis fertig ist, ja. Also einfach, sagen wir mal, schlecht gestaltete Kommunikationsformate, da wird es dann natürlich erlebt als zu viel Kommunikation, die nichts bringt, ja, oder wo vielleicht das Wesentliche eigentlich nicht kommuniziert wird, das wird dann später in der Kaffeeküche kommuniziert. Das heißt, diese wiederum die Formalstruktur und das Informelle zeigt sich natürlich am stärksten darin, wie die formale Kommunikation auch mit der informellen Kommunikation sozusagen übereinstimmt und ob in der formalen Kommunikation auch die wesentlichen Dinge kommuniziert werden und nicht nur irgendwelches Zeug, was eigentlich nur Rauschen ist, ne, systemisch gesprochen. Und insofern ist Kommunikation der Schlüssel, weil all unser Handeln als Menschen ja in Kommunikation eingebettet ist. Aber sie muss eben gut gestaltet sein und braucht gute Formate.
Wenn jetzt der Konflikt eskaliert, der Elefant ist im Raum, das ist ja mal das, was wir alle fürchten, wo du ja dann meistens auch mit deinem Team dann zu Hilfe gezogen wirst, weil aus interner Sicht es nicht mehr lösbar ist. Wie können wir jetzt solche Konflikte im Bestfall lösen, annehmen, angreifen, gerade im Unternehmenskontext, wo ich mir vorstellen kann, ne, da ist die Hierarchie, da sind auch gewisse Ängste, die wir ja im Privaten vielleicht nicht so sehr haben, weil wir wissen, zur Familie, das hatten wir ja damals, kann man fast immer wieder zurückkehren, außer es passiert natürlich irgendwas völlig Eskalierendes. Aber im Unternehmenskontext ist das natürlich nochmal was anderes. Ne? Man hat Angst um den eigenen Job, um den Ruf, um den Status. Was würdest du sagen, wie können wir jetzt so einen Konflikt, der eskaliert ist, wie können wir den annehmen, gerade als Führungskraft oder auch als normaler Mitarbeitende? Wie können wir da vorgehen?
Genau, da lohnt sich vielleicht nochmal auf ein Beispiel zu gucken, mal gucken, ob uns was Schönes einfällt oder mir. Oder vielleicht hast du ja was aus deinem Erfahrungsschatz, aber gehen wir erstmal den abstrakten Zugang. Also das Erste ist natürlich, als Führungskraft eines Teams, machen wir mal so eine ganz einfache Struktur, gibt ein Team und eine Führungskraft, habe ich natürlich die Aufgabe wahrzunehmen, ob es Konflikte gibt, ob sich Konflikte entwickeln und muss frühzeitig das erkennen und frühzeitig gucken, ob ich da Lösungen finde, also sprich Entscheidungen treffe, unterstützen kann. Wenn es vielleicht zwei Mitarbeitende gibt, die über irgendeine Sache sich streiten, wie etwas gemacht wird, ne, wäre das die Chance als Führungskraft dann eben da zu unterstützen und aber eben auch festzulegen, wir machen das so und nicht so etc. Ne? Also das ist erstmal so vornehme Kernaufgabe. Ja. So, wenn die Führungskraft das nicht sieht oder sich wegduckt, ja, was wir dann mit dem schönen Wort Rollenflucht bezeichnen, ja, so nach dem Motto, ihr seid ja alt genug, das müsst ihr doch selber hinkriegen, ja, ist ja so ein gern gehörter Satz, dass da sich eine Führungskraft aus der Verantwortung stiehlt und eben nicht sich um den Konflikt kümmert, sondern Leute alleine lässt mit irgendwas, ne, mit diesem
schönen. Man verkauft das unter Selbstbestimmung jetzt.
Ja, genau, ja, ihr seid ja jetzt hier sowieso alle agil und dann müsst ihr eben auch euch selbst führen und so. Ja, da ist ja eine gewisse Ironie da drin. So, dann kann ich natürlich als Mitarbeitender gucken, inwieweit bin ich selber in der Lage, vielleicht auf den Kollegen, die Kollegin zugehen, das nochmal ansprechen, ein Gespräch der Klärung suchen etc. Also die, was wir typischerweise eben sowieso instinktiv versuchen meistens oder machen. Das geht aber nur bis zum gewissen Eskalationsgrad. Also wenn wir das Glasl-Modell wieder nehmen, etwa bis Stufe 3. Ja, genau. Vorher kam ich, glaube ich, Verhärtung, Debatte. Ich habe mir die erste Stufe, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Ne? Wenn es dann auf die Stufe 4 geht, merken wir, dass dann schwieriger wird. Die unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass der Konflikt eine Öffentlichkeit bekommt. Also ich habe dann schon mal jemand davon erzählt und der sagt, Mensch, oh, dann lass dir da nichts gefallen, stimmt, die Kollegin ist unmöglich, also und so weiter. Das heißt, das passiert sehr oft, wenn ich dann Unterstützung suche, dass die Unterstützer den Konflikt dann noch mit anheizen. Ja, und dadurch ich natürlich aber auch nochmal ermutigt werde, so mir nichts gefallen zu lassen, so ungefähr, und auch eine gewisse Verpflichtung eingehe im Sinne von, naja, setz dich da mal durch, da kannst du ja jetzt nicht einfach wieder jetzt hier zurückrudern. Das heißt, sobald der Konflikt, also sich Koalitionen bilden, sagt man dann, kriegt das nochmal eine neue Dynamik und das wird schwieriger, da aus eigener Kraft wieder rauszukommen. Ja? Also spätestens da müsste man sich eigentlich Hilfe holen. Ja? Geht man entweder zu seiner Führungskraft und guckt, kann die was machen, oder wenn es dann schwieriger wird, versucht man externe Hilfe herbeizuholen. Und da sind dann typische Formate, dass es einen Mediator gibt, eine Mediatorin, um eben Konflikte zu klären und zu bearbeiten. Im Team versucht man es dann mit Moderation, Konfliktmoderation, also eine größere Anzahl von Menschen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute in einem Team, in dem ein Konflikt da ist, zu klären durch externe Hilfe. Und wenn es dann weiter eskaliert, muss man dann halt eben stärkere Maßnahmen bis hin zu Schiedssprüchen, Entscheidungen, was auch immer. Manchmal muss man sich auch trennen von Personen oder Strukturen verändern, weil eben ein Konflikt sich so nicht mehr klären oder deeskalieren lässt. Ja, also es hängt stark vom Setting ab, von der Kompetenz der einzelnen Leute, von den Rollen, in denen sie da unterwegs sind und vom Eskalationsgrad. Ja, so wie ich dann mit dem jeweiligen Konflikt umgehe.
Und ob wir psychologische Sicherheit haben, oder? Weil das ist ja so ein Kontext, würde ich sagen. Viele Menschen haben ja Angst davor, etwas anzusprechen, aber durch psychologische Sicherheit könnten wir es ermöglichen, dass Konflikte eher angesprochen werden.
Genau, und das würde ich eher wieder zu den Voraussetzungen zählen und würde sagen, okay, in einer Organisation, wo es eine hohe psychologische Sicherheit gibt, also dieses Vertrauen darauf, dass die Beziehungen zwischen mir und meinen Kolleginnen so tragfähig sind, dass ich auch mal was Schwieriges ansprechen kann, dass ich aber auch mal um Unterstützung bitten kann, dass ich vielleicht auch mal eine ganz andere Meinung haben kann, etc. Also da gibt's
ohne, und das ist ja das Wichtigste, ohne eine negative Konsequenz befürchten zu müssen.
Ohne Blaming, ohne irgendwelche Nachteile und so weiter. Ne? Und Organisationen, die das ausgeprägt haben, die also sagen, okay, wir haben, was man auch mal oft Fehlerkultur nennt und so, ne? Also wir wissen, okay, wir können bis zum gewissen Grade halten wir es aus, auch unterschiedlich zu sein. Ja, das ist natürlich erstmal ein guter Boden, auf dem eine gute, positive Konfliktkultur gedeihen kann. Ja, aber auch da gibt's keine Sicherheit, dass sie nicht eskalieren und dass sie sich irgendwo, Konflikte sind ja auch nicht immer heiß und laut und sie können ja auch sehr unterschwellig und sehr sozusagen subliminar durch die Organisation sich durchwuchern. Ja, und auf der Oberfläche sind alle happy und super positiv und hey, hey und so weiter. Ja, und unterschwellig frisst sich da irgendein Konflikt durch, der aber nie zutage tritt. Ja, so, also da muss man schon genauer hingucken, ob es nicht nur so eine Pseudo-Sicherheit oder so eine Pseudo-Feedback- und Fehlerkultur ist, sondern ob die eben auch wirklich gelebt wird. Und da ist auch wieder interessant, so in der New Work-Szene und so gibt's halt eben auch diese unbedingte Positivkultur. Ne? Wir sind so alle so happy und so dankbar, dass wir hier alle zusammenarbeiten können und überhaupt und so weiter. Du schmunzelst schon, ne? So, und da gibt's natürlich auch dieselben Konflikte wie in der anderen Organisation auch, aber sie sind erstmal so schön überpatiniert.
Was macht denn einen guten Konfliktlöser zu einem schlechten Konfliktlöser? Was macht denn einen guten aus?
Wenn ich selber betroffen bin oder wenn ich als Externer?
Wenn ich als Führungskraft im Unternehmen oder eben auch als Mitarbeiter. Es gibt ja die Menschen, die können gut dann Konflikte lösen. Und bei denen, die nehmen das irgendwie an und auf einmal eskaliert es noch mehr oder so. Also was macht so einen guten Konfliktlöser, wenn man selbst in die Hand nimmt? Was zeichnet den aus?
Na, wenn ich selbst Teil des Konfliktes bin, also Betroffener im Konflikt, dann ist natürlich eine gute Konfliktlösung, dass ich eben bestimmte Kommunikationsfähigkeiten mitbringe. Aber eben vor allen Dingen die unbedingte Fähigkeit der Perspektivübernahme und Empathie. Also ich irgendwie eine Idee davon habe, wie geht's der anderen Person jetzt? Und die Bereitschaft, natürlich auch meine Meinung, meine Sichtweise ein Stückchen zu verändern oder in Frage zu stellen. Ne? Es gilt der Satz, der sehr einfache, ich kann entweder einen Konflikt lösen oder Recht behalten. Ja, man kann halt niemals beides. Und wenn ich eben der Meinung bin, ich habe total Recht, dann werde ich also den Konflikt halt niemals lösen können, sondern ich kann den anderen dann irgendwie versuchen, niederzureden oder zu überwältigen in irgendeiner Form, ja, aber es wird eben nicht zu einer Lösung kommen. Also ich brauche Perspektivübernahme, die Bereitschaft, meine eigene Meinung in Frage zu stellen, und ich brauche eben bestimmte Kommunikationsfähigkeiten. So, das ist erstmal so ganz gute Zutaten, um in einem Konflikt agieren zu können. Und das klingt jetzt sehr einfach, aber wenn jeder mal selber überlegt, was man davon so im Alltag drauf hat, ja, also kann ich mich wirklich in anderen hineinversetzen oder finde ich ihn eigentlich nur schräg und schrecklich? Ja, und wie kommuniziere ich eigentlich? Ist nicht doch irgendwie immer ein versteckter Vorwurf darin oder irgendwie was Suggestives in meiner Kommunikation oder so? Na, das ist ja auch ganz schnell, rutscht einem da was raus, und gleichzeitig kann ich mich wirklich auf eine andere Meinung einlassen und kann dann am Ende sagen, ja, stimmt, hast recht, ich habe mich geirrt. Oder versuche ich eben doch heimlich, nee, ich habe doch recht, na, und so weiter und so weiter. Ne? Also das sind so drei Brocken eigentlich, die so ganz einfach erzählt sind, aber wo jeder wahrscheinlich merkt, wow, da kann man eigentlich ganz schön lebenslang dran knabbern manchmal. Ne?
Gibt es denn Methoden, die du den Menschen mit auf den Weg geben würdest, mit an die Hand geben würdest, um solche Konflikte besser zu lösen?
Genau, also auf der sozusagen mitarbeitenden Ebene, betroffenen Ebene, es ist nicht so leicht. Das geht eben bis zum gewissen Eskalationsgrad, weil es gilt wiederum die sehr einfache Regel: Im Konflikt wird jegliche Kommunikation als Konfliktkommunikation gedeutet. Das heißt, wenn das wieder etwas höher eskaliert ist und wir sind gestresst, die Emotionen sind im Raum, dann wird natürlich auch der Versuch einer Klärung schnell als weiteres Konfliktanheizen gedeutet. Ne? Also so nach dem Motto, naja, der versucht ja jetzt nur so nett zu sein in Wirklichkeit, oder habe ich doch gewusst. Also alles, was man irgendwie macht, wird dann relativ schnell wieder im Sinne des Konflikts weiter eskalierend gedeutet. Das heißt, auf einem geringen Eskalationsniveau kann ich ganz gut mit Techniken des Feedbackgebens, der nonviolent Communication, also gewaltfreien Kommunikation, und anderen einfach klassischen Zuhörtechniken, aktiven Zuhören paraphrasieren, also den, sagen wir mal, beziehungsfördernden und wertschätzenden Kommunikationstechniken eine ganze Menge erreichen. Ja. Und wenn es dann einen höheren Eskalationsgrad hat, macht es Sinn, sich externe Unterstützung zu holen, die dann eben genau diese Funktion hat, die konstruktive, wertschätzende Kommunikation wieder zu ermöglichen.
Wir hatten, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge, da hast du schon eher abgeraten, im privaten Kontext die WWW-Methode anzunehmen. Nur ich glaube, im Berufskontext kann die sehr gut helfen. Also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, ne? Was nehme ich wahr? Ich nehme wahr, dass du während des Meetings am Handy bist. Wie wirkt es auf mich? Ne? Das wirkt da auf mich, dass du nicht konzentriert bist, dass dich nicht interessiert, was ich dir sage. Und du verunsicherst mich sogar damit. Ne? Also man kann ja auch die Wirkung auf sich selbst dann beziehen.
Unbedingt, ja.
Und dann der Wunsch, ne? Ich würde es mir wünschen, dass du beim nächsten Mal das Handy ausgeschaltet hast und nur dran gehst, wenn eben der Notfall die Kinder irgendwas ist. Ja. Das wäre ja so eine normale Methode, die man im Alltag immer mal wieder anwenden kann.
Mhm. Absolut, wunderbar.
Und das muss sich ja auch nicht gekünstelt irgendwie anhören, wenn man das öfters mal trainiert, öfters praktiziert, dann fühlt sich das ja dann schon eher wie ein normaler Wunsch an, den ich jetzt hier gerade äußere.
Absolut. Na, und im beruflichen Kontext funktioniert das auch alles deutlich besser, weil wir ja im Beruf ja ohnehin in professionellen Rollen agieren. Na, dann bin ich Führungskraft oder Mitarbeiter, Projektleiter oder irgendwas, wie auch immer sie heißen. Und damit ist klar, dass mit unserem beruflichen Verhalten eben ein gewisses Rollenverhalten eben auch erwartet wird. Und damit ist das auch in Ordnung, wenn wir dann eine zu dem Rollenverhalten passende Kommunikationstechnik anwenden. Ja? So, und deshalb ist das im Privaten, viele versuchen es dann im Privaten auch, du Schatz und so weiter. Ich bemerke, dass du Zeitung liest und ich fühle mich aber jetzt zurückgesetzt und wünsche mir viel mehr und so weiter. Da geht das dann eben meistens schief, weil diese eher professionelle Technik dann in einem privaten Kontext nicht zu der Rolle, die ja da viel vielfältiger und viel komplexer und viel, sagen wir mal, weniger formalisiert ist, einfach nicht passt. Ja, deshalb gehen solche, die kann man schon auch, gerade im Umgang mit Kindern und Jugendlichen und so, können Elemente davon, die aber eben gut dann auch adaptiert werden, auch gut funktionieren. Ja, aber es ist im beruflichen Kontext leichter, das anzuwenden. Ja, weil das eben auch alle irgendwie erwarten. Alle waren mal in einem Training, haben mal eine Schulung zu Feedback geben gehabt und zu aktiv zuhören oder Führungskräftetraining. Das heißt, es ist da mehr Bestand in der Organisation, dass es eben solche Sachen gibt. Und wenn das jemand gut anwendet, dann ist das auch eher wirksam und wird auch eher akzeptiert. Ne?
Eine andere Methode, die man häufig liest und sieht, ist die Harvard-Methode.
Mhm.
Was denkst du über die? Was ist die Methode und wie kann man die im Alltag anwenden?
Naja, die Harvard-Methode ist eigentlich so ein Konflikt- oder eine Verhandlungsmethode vielmehr, irgendwie aus den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, mit der sehr einfachen Idee, dass man Menschen und Positionen oder Menschen und Interessen voneinander trennt, also einerseits die Person wertschätzt, mit der man verhandelt, also als Mensch, als Individuum schätzt, nicht verletzt, sondern eben akzeptiert, so wie da jemand so ist, mit all seinem Gewordensein. Auf der anderen Seite aber die Position, die die Person vertritt oder deren Interessen natürlich dann in der Verhandlung zum Verhandlungsgegenstand macht und auch durchaus hart dagegen agieren kann oder vorgehen kann, aber eben trotzdem Personen nicht verletzt und schützt. Also diese Trennung. Das gibt es ja auch in der Kindererziehung, dass man ja auch nicht sagt, du bist schlampig, sondern eben sagt, ich mag dich, aber diese Verhaltensweise an dir, dass du vielleicht, keine Ahnung, deine Socken nicht wegräumst, mag ich nicht. Ne? Also auch das Verhalten von der Person seines Kindes oder seines Partners, wie auch immer, trennt. Ne? Also Person und Verhalten voneinander trennen. Und das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Zugang zur Kommunikation, weil ich eben dadurch nicht keinen Widerstand bekomme, personenseitig, der andere sich also verletzt fühlt und damit nicht bereit ist, auf dieser Verhaltensebene oder Interessensebene überhaupt nachzudenken. Ja? So, das würde ich fast weniger als Methode, sondern als eine Grundhaltung im Agieren, in Konflikten.
Aber es ist ja in der Praxis gar nicht so einfach. In der Theorie hört sich das so einfach an, aber in der Praxis, ne, ist ja oft der Fall, dass wir zu emotional dann sind und dass wir uns eben nicht mehr auf die Sache konzentrieren, sondern dann emotional sind und uns getriggert fühlen von der anderen Person. Wie schaffen wir es denn, wieder auf diese Sache uns zu konzentrieren, also von diesem Emotionalen uns so ein bisschen wegzunehmen, gerade im Arbeitskontext. Gibt es da so Tipps und Tricks von dir aus der Erfahrung, wenn du mit anderen Menschen arbeitest, wo du sagst, wenn wir uns die Gedanken machen, die Fragen stellen, vielleicht hilft uns das?
Ja, naja, es gibt ja diese eher künstliche Trennung zwischen Sach- und Beziehungsebene. Ja, und ich würde sagen, es gibt das gar nicht. Es gibt halt eine Ebene, die man hat miteinander. Letztendlich sind alle Botschaften, alle Interaktionen ja erstmal Sachen, die auf die Beziehung einzahlen und die Beziehung in irgendeiner Form stärken oder stressen oder in Frage stellen und so weiter. Wenn ich jetzt eine bestimmte Meinung oder einen bestimmten Sachinhalt verhandeln möchte mit jemandem, ist der beste Weg natürlich, die emotionale, also die, den emotionalen Anteil unserer Beziehung zu stärken. Also sowas wie Wertschätzung zu geben, Akzeptanz. Es ist in Ordnung, so wie du bist und wie auch immer. Ich schätze dich als Kollegen oder ich finde unsere Zusammenarbeit gut und so weiter. Und dann gibt es diesen Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und über den möchte ich mit dir sprechen und da müssen wir eine Lösung finden. Das heißt, je mehr ich die Gemeinsamkeiten und die gemeinsame Beziehung stärke und betone, umso leichter kann ich auf der Sachebene was verhandeln. Ja, also ich anerkenne den anderen so, wie er ist und du bist total in Ordnung für mich. Aber hier an dem Punkt haben wir eine unterschiedliche Meinung und da müssen wir jetzt ran. Ja, so, und das kann man sehr schön bei den Konflikten unserer Welt sehen, wenn ich eben den anderen grundsätzlich nicht akzeptiere. Also nehmen wir mal das Krasseste gerade, ja, im Nahen Osten, ja, also wenn ich eben das Existenzrecht Israels in Frage stelle, werde ich auf den, was auch immer es da zu verhandeln geben, niemals vorwärts kommen, weil eben mein Verhandlungspartner grundsätzlich in Frage gestellt ist, ja. So, und was eben diese hohe Eskalation da eben auch bedingt, ne? Und deshalb sind eben dann Verhandlungen dann eben, wir sehen ja jetzt, wie es da gerade abläuft, wie komplex und schwierig das ist, ne, weil man sich eben grundsätzlich beidseitig vernichten möchte, ne? So, und wenn wir das jetzt auf unseren Arbeitsalltag oder einfache, kleinere Konflikte übertragen, heißt das natürlich, Lösungen auf der Sachebene kriege ich dann am besten hin, wenn ich auf der Beziehungsebene im Miteinander erstmal grundsätzliche Akzeptanz mit dem anderen aufbauen kann. So, ne? Aber wenn ich den in Frage stelle und sage, du machst immer oder du bist nie und überhaupt und jenes und dieses, dann wehrt sich halt die ganze Person und dann werde ich meinen Sachinhalt auch niemals in irgendeiner Form da verhandeln können.
Konflikte entstehen oft auf der Arbeit, weil Menschen ihre Rollen wechseln. Also sagen wir mal, der normale Kollege, die Kollegin, man hat sich super verstanden, man war auf Augenhöhe in einem Team und dann geht es zur Beförderung und der eine wird befördert, die oder der andere nicht. Und auf einmal sind die auf verschiedenen Hierarchieebenen, was natürlich dann viele Konflikte mit sich bringen kann. Wie geht man damit am besten um, wenn sich auf einmal aus Augenhöhe auf einmal dann so eine Hierarchieebene wird?
Na, am besten nicht machen. Genau, das ist so auch so ein Klassiker, der auch immer wieder gerne aufgeführt wird in Organisationen, also der berühmte Aufstieg aus dem eigenen Team. Na? Also es gibt natürlich viele Fälle, in denen das auch irgendwie gut geht und das irgendwie klappt, aber so auch ein Klassiker für Konflikte und für anstrengende Zeiten ist. So, das hat so viele verschiedenste Ursachen. Eine davon ist, dass oftmals Menschen aus dem eigenen Team befördert werden, die im eigenen Team eine informell starke Rolle hatten. Und dann werden sie für die Führungsrolle auserkoren und sagen, Mensch, du machst das ja gut hier und alle akzeptieren dich. Willst du nicht hier Teamleitung übernehmen? Ja, mache ich und so. Und dann aber plötzlich die Fähigkeiten und Kompetenzen, weshalb man informell in der Führungsrolle war, plötzlich gar nicht mehr gefragt sind, sondern ganz andere Sachen gefragt sind in der formalen Führungsrolle. Das heißt, weshalb ich informell wichtig war im Team, ist was ganz anderes, als wenn ich formale Führungskraft bin, weil da muss ich mich im Sinne der Organisation zum Beispiel Ziele und Entscheidungen durchführen und verkaufen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist so ein Konflikt, wie wird man da ausgewählt, wie landet man ja da, so der Fehler wird gerne gemacht. Ja, und dann passiert es halt für die Personen, die dann im Team aufsteigen, dass sich einfach alle Beziehungen komplett ändern müssen. Ja, ich kann eben nicht mehr Kollege sein und Kollegin. Wir können nicht mehr, keine Ahnung, teilweise so weit, dass man nicht mehr befreundet sein kann unbedingt oder dass sich das irgendwie ändern muss oder mal gucken muss, wie macht man dann, wenn man noch befreundet ist, worüber spricht man, worüber nicht.
Hältst du das schwierig, so Beziehungen, Freundschaften über Hierarchieebenen?
Naja, das gibt's schon auch irgendwie, aber man muss immer fragen, welchen tollen Modus haben die gefunden, dass das funktionieren kann.
Ja, du bist doch der Experte hier an dem Tisch. Wie funktioniert es ohne große Konflikte?
Naja, wenn, sagen wir mal, in der Organisation da keine Konflikte auftauchen, geht das schon. Muss man gucken, ne? Also auf jeden Fall nennen wir das eine Kontextvermischung oder Kontextüberlappung. Es hat irgendwo Zeit, irgendwo jemand einen Preis dafür. Entweder ist diese Freundschaft sehr dick und stark, dann hat es Auswirkungen auf das Team. Also die Chefin ist mit irgendeiner Kollegin im Team befreundet und so. Na, das heißt, das hat dann, macht dann da Stress und Konflikte, ja. Oder es wirkt sich auf die Freundschaft aus, die dann nicht mehr so richtig funktioniert. Oder irgendwie anders. Also es, irgendwo wird da der Preis gezahlt. Das heißt, so eine Kontextvermischung, wo also mehrere Beziehungskontexte übereinander liegen, sind immer auch Quelle von Konflikten zwangsläufig. Ne? So, und mit dem Aufstieg aus dem Team in die Führungsebene steht also ein anderes Rollenverhalten an. Ich wechsle eigentlich die Systemebene. Ich gehe vom mitarbeitenden System ins Führungssystem und damit werde ich natürlich gehe ich sozusagen mehr ins Zentrum der Organisation, muss viel stärker organisationale Entscheidungen, auch unpopuläre Entscheidungen treffen, etc. Und dieser Rollenwechsel führt eben dazu, dass sie auch alle Beziehungen verändern müssen zu denen, wo vorher meine Kollegen waren. Und ja, das kann ganz schön schief gehen. Und da gibt's aber gute Unterstützungsmethoden, gibt auch Bücher, die das gut beschreiben, wo man so Schritt für Schritt, wie komme ich in diese neue Rolle rein, worauf muss ich achten? Also das ist eigentlich ziemlich gut auch erforscht und es gibt auch viele Coaches und Leute, die sich darauf spezialisiert haben, gerade diesen Übergang gut zu begleiten, ja, weil der eben sehr typisch ist, neu in so eine Rolle zu kommen und eben typische Fallen da auch lauern, mit denen man umgehen kann.
Aber hier würde ja auch wieder Kommunikation eine große Rolle spielen, ne? Das offen anzusprechen mit dem Kollegen, mit der Kollegin, radikal ehrlich zu sein, ne? Und zu sagen, hey, ne, wir schätzen uns total und ich mag unsere Freundschaft, aber ne, durch jetzt den Aufstieg müssen wir anders miteinander umgehen auf der Arbeit. Wir können gewisse Themen nicht mehr besprechen. Genau. Ne? Also dass man das ja einfach präventiv schon dann vorher bespricht. Also am Ende, ne, ist ja alles eine Frage der Kommunikation am Ende.
Genau, ne? Was man da typischerweise macht, ist, dass man diese Kontexte trennt. Na, dass man also sich darauf verständigt, okay, unser privater Kontext, also wenn es zum Beispiel noch eine Freundschaft gibt oder so, ja, der wird nur außerhalb des Arbeitskontextes gelebt und gezeigt. Also im Extremfall sieht man sich im Büro und ist dann wieder per Du außerhalb. Und außerhalb gilt auch die Regel, dass man nicht über den beruflichen Kontext spricht, na, dass das Tabu ist. Und dann gilt auch die Regel, dass man niemals den einen Kontext benutzt, und um in dem anderen Kontext Einfluss zu nehmen. Ja, so, und wenn das so die Beteiligten daran gut einhalten können und sich dessen bewusst sind, kann das durchaus gut funktionieren. Ja, aber es bleibt eben eine Herausforderung. Es bleibt immer irgendwie etwas, was so mitschwingt und was einen nicht so ganz frei macht. Mhm. Ja, man kann nicht alles frei besprechen. Die Kontexte sind so wie Scheuklappen, die sozusagen über den Beziehungen liegen und eben bestimmte Dinge ausblenden, die dann eben nicht mehr verhandelbar sind.
Und was machen wir mit den Kollegen, die total schwierig sind, wo wir wissen schon, ne, auch ein Konfliktgespräch mit Externen, das wird's einfach nicht bringen. Und ne, man ist schon so verhärtet, diese Menschen gibt es ja einfach, ne, wo man per Tu einfach nicht auf Gemeinsamkeiten kommt, nicht auf positive Seite, sondern wo man einfach nur denkt, diese Menschen möchte ich am liebsten umgehen. Mhm. Manchmal ist es aber nicht möglich in der Organisation. Wie sollte man mit solchen schwierigen, herausfordernden Menschen umgehen?
Naja, das ist auch wieder so ein weites Feld, wo man auf verschiedene Perspektiven drauf gucken kann. Die erste Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, warum ist da eine Person in so einer Rolle gelandet in der Organisation? So, was ist da, steckt da für eine Geschichte dahinter? Ist das eine Außenseiterproblematik? Ist da schon jemand über viele Jahre sozusagen durch die Abteilung durchgereicht worden und so, ne? Und dann verstärken sich solche Rollen und solche sogenannten schwierigen Mitarbeiter. Jeder hat da wahrscheinlich jemanden vor Augen, haben ja oft ein sehr typisches Verhalten. Die haben meist ein sehr starkes Kränkungserleben. Ja, also sind irgendwann mal nicht befördert worden oder ihnen wurde was versprochen, was nicht geklappt hat oder wurden nicht gehört. Es ist also meist, hat's was mit Kränkungen zu tun. Aus Kränkungen heraus, wir denken mal an den Attentäter von Magdeburg, ist ja auch ein chronisch Gekränkter gewesen, ja, der also über Jahre versucht hat, gehört zu finden und nicht bekommen hat und dann immer wieder, na, und also spannenderweise war einer der Gutachter, der das jetzt den Fall untersucht hat, der Reinhard Haller, das ist ein sehr renommierter Psychiater, der sich eben mit Kränkungen vor allen Dingen beschäftigt hat. Also mit dieser, ist ja auch, gibt's ja auch eine ICD-10-Schlüssel dazu, die Chronic Embitterment Disease, also diese chronische Verbitterung, ja, also Menschen, die eben so frustriert sind und dann eben zu schlimmen Wegen auch greifen. Und das gibt's natürlich in allen Facetten, natürlich auch in Organisationen, weil Organisationen natürlich permanent auch ihre Mitglieder kränken. Ne? Ich habe eine tolle Idee, da wird der Chef, nimmt sie nicht an, oder jemand anders wird befördert und ich nicht, oder ich habe mich so engagiert und trotzdem wäre ich bei der nächsten, was auch immer, Prämie oder Gehalts oder Erhöhung oder wie auch nicht. Ne? Also Organisationen sind sozusagen auch damit beschäftigt, ständig ihre Mitglieder ein Stückchen zu kränken, und den einen oder anderen erwischt es da eben stärker. Oder ist von seiner Konstitution her vielleicht auch kränkungsanfälliger, und dann rutscht man in so eine Rolle und landet dann da als schwieriger Mitarbeiter. Ja. Entweder nörgelt man immer rum oder weiß alles besser oder ist total sarkastisch und ironisch und zynisch. Ja. Also irgend entzieht sich, kämpft irgendeinen Kampf mit der Organisation, dem sich immer wieder krank schreiben lässt und im letzten Drücker wieder 2 Tage gesund, um sich dann wieder krank schreiben zu lassen. Also all diese Spiele haben sehr oft eben so solche Kränkungs Ursachen, und das muss ich mir erstmal genau angucken. Oft spielen auch gruppendynamische Effekte eine Rolle, wie gesagt, Außenseiterproblematik, und wenn ich dann eine Idee habe, dann kann ich mir überlegen, was mache ich mit dem schwierigen Mitarbeiter. So, kann vielleicht hier ein gutes, vertrauensvolles Gespräch helfen, dass man sich da mit der Thematik auseinandersetzt, kann eine andere Aufgabe helfen, dass die Person wieder Lust und Energie entwickelt, was mitzugestalten. Kann ich was in der Teamdynamik ändern? Ne? Also dann gibt es wieder viele, viele Fragen oder Möglichkeiten, da wieder Beweglichkeit zu verschaffen und vielleicht aus der Schleife rauszukommen. Ne? Aber es gibt eben nicht den per se, sicher gibt es auch den einen oder anderen Verrückten, aber den schwierigen Mitarbeiter oder das toxische Teammitglied, so wie es ja gerne betitelt wird. Aber die haben alle ihre Geschichte, und die liegt immer in der Organisationswirklichkeit, was den Leuten da in irgendeiner Form widerfahren ist und so. Ne? Also es ist nochmal ein Riesenthema, aber es lohnt sich, sich damit zu befassen, weil jeder sich da, glaube ich, auch ein Stückchen wiederfindet, weil jeder hat mal so ein Kränkungserleben gehabt. Die meisten können das so verarbeiten und sagen, kein Problem, ja, geht's weiter. Aber bei manchen ist es dann eben ein bisschen, sackt's ein bisschen tiefer ein, und dann kann es schwierig werden.
Thomas, wir müssen irgendwie positiv enden.
Sind wir schon fertig? Ja, na klar.
Was,
ja.
Was magst du den Zuhörer, Zuhörerinnen Positives jetzt noch mitgeben, wenn es um Konflikt am Arbeitsplatz geht?
Naja, ich glaube, das Wichtigste, ich hatte gerade eine Mediation mit zweien, die saßen hier vorgestern, und auch Führungskraft und ihre und seine Mitarbeiterin, und die sagte dann so ganz fröhlich, ja, das letzte Mal, der Termin, der hat ihr so gut getan, weil sie jetzt irgendwie verstanden hat, dass das ganz normal ist, dass wir Konflikte haben. Und dass sie viel besser die Perspektive ihrer Führungskraft auch übernehmen kann und wie es der geht und warum er oder sie so handelt. Und dass sie das als total entlastend empfindet. Und das ist für mich auch das Positive, zu wissen, okay, die Organisationswelt, die Arbeitswelt, die ist so, wie sie ist. Und ich bin da nicht irgendwie falsch oder inkompetent oder kann was nicht, weil mir jetzt ein Konflikt zustößt oder ich Teil davon werde oder so. Sondern es ist erstmal eine Normalität, die betrifft uns alle. Und ich finde, das hatte erstmal was Entlastendes, um zu sagen, das ist normal. Ich bin nicht hier das Opfer oder es ist ganz schlimm hier oder ich bin unfähig, sondern einfach zu wissen, die organisationalen Konflikte sind da und wir Menschen machen uns das eben mehr oder weniger zu eigen. Und tragen sie dann aus, aber meistens tragen wir eben Konflikte aus, die dann nicht unsere sind, sondern eigentlich in die Organisation gehören. Und ich finde, das hat was Entlastendes und ist so der erste Schritt zu sehen, mal drauf zu gucken und versuchen, das zu verstehen, und gibt einem dann auf jeden Fall neue Handlungsfreiheit, dann einen Weg damit zu finden, damit gut umzugehen. Ja? Das heißt aber eben Abstand, Reflexionsvermögen. Das finde ich erstmal eine positive Aussicht. Organisationen sind, wie sie sind, und wir Menschen können uns dazu verhalten und haben aber auch viel Freiheiten, uns darin zu bewegen. So, und das finde ich jetzt vielleicht das nicht so überragend, ist jetzt nicht gerade der Happiness-Kur, ja, aber entlastet vielleicht einfach erstmal zu wissen, okay, es ist halt, wie es ist. Und
vielleicht ja. Den Fokus und die Energie nicht darauf verwenden, bloß jeden Konflikt zu vermeiden, sondern den Fokus und die Energie darauf zu lenken, wie gehen wir mit diesen Konflikten um, ja. Wenn sie entweder, wenn man sie schon früh erkennt, oder wenn sie dann da sind, dass man darauf quasi den Fokus, die Energie lenkt.
Naja, und was typisch ist, ist, dass viel zu spät oft reagiert wird. Also Führungskräfte holen sich zu spät Hilfe. Wenn sie selber nicht klarkommen, Mitarbeitende ertragen Sachen zu lange. Es wird zu lange irgendwas nicht entschieden, irgendwie weggeguckt. Ja, also wirklich frühzeitig für sich zu sorgen, ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig. Weil man dann eben, was du gerade beschreibst, einfach viel mehr für sich tun kann und das viel besser in die eigene Hand nehmen kann. Wenn es natürlich erstmal über Jahre schwelt und eskaliert ist, dann ist natürlich alles viel, viel schwieriger. Ja, also hier wieder Prävention, frühzeitig erkennen, handeln, mitgestalten, das sind so die Schlüsselwörter.
Und dann sind wir ja auch, wenn wir es zu lange laufen lassen in dieser Mustererkennung, das hatten wir in der anderen Podcast-Folge sehr ausführlich besprochen, und wenn wir zu sehr dann die Extremen einnehmen, da reicht dann, wie du es gesagt hast, nur ein Wort schon aus.
Genau.
Und schon ist man in dieser Mustererkennung und kommt gar nicht auf den grünen Zweig. Und deswegen glaube ich, wie du es gesagt hast, für sich einzustehen, Grenzen zu setzen oder eben auch andere Menschen zu unterstützen, wenn wir merken, da gibt es irgendwelche Konflikte, die dann zu behandeln und zu thematisieren und nicht unter den Teppich zu kehren. Ja. Genau. Schön. Thomas, wie bei einer anderen Podcast-Folge, wer mehr über dich hören und lesen möchte, Dr. Thomas Bachmann, dort wird man alles finden. Und wer eine Ausbildung machen möchte, sich coachen lassen möchte oder eben einen Mediator braucht, ATOP-Institut an der Humboldt-Universität, das ist die Organisation hinter dir.
Ja, das ist es.
Vielen Dank.
Schön.